Wir sind bei Offenbarung 7. Jetzt habe ich überlegt, wenn ich jetzt jedes Kapitel weiter durchmache, dann plage ich euch jedes Kapitel mit irgendwelchen Gerichts- und Zornesreden. Und irgendwann seid ihr total gelangweilt und hofft, dass es bald vorbei ist. Deswegen versuche ich jetzt eher wegen thematisch jetzt in die Sache reinzugehen. Wir hören aber trotzdem Offenbarung 7 Zimmer mit den 144.000.
Kapitel 7. Und danach sah ich vier Engel an den vier Enden der Erde stehen, die hielten die vier Winde der Erde fest, damit kein Wind wehe über die Erde, noch über das Meer, noch über irgendeinen Baum. Und ich sah einen anderen Engel, der von Sonnenaufgang heraufstieg, der hatte das Siegel des lebendigen Gottes. Und er rief mit lauter Stimme den vier Engeln zu, denen es gegeben war, der Erde und dem Meer Schaden zuzufügen. Und er sprach: Schädigt die Erde nicht, noch das Meer, noch die Bäume, bis wir die Knechte unseres Gottes an ihren Stirnen versiegelt haben. Und ich hörte die Zahl der Versiegelten, 144.000 Versiegelte aus allen Stämmen der Kinder Israels. Aus dem Stamm Juda 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Ruben 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Gad 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Asser 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Naphtali 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Manasse 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Simeon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Levi 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Issachar 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Sebulon 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Josef 12.000 Versiegelte, aus dem Stamm Benjamin 12.000 Versiegelte. Nach diesem sah ich und siehe eine große Schar, die niemand zählen konnte, aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm, bekleidet mit weißen Kleidern, und Palmzweige waren in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme und sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und bei dem Lamm. Und alle Engel standen rings um den Thron und um die Ältesten und die vier lebendigen Wesen und fielen vor dem Thron auf ihr Angesicht und beteten Gott an und sprachen: Amen, Lob und Herrlichkeit und Weisheit und Dank und Ehre und Macht und Stärke gebührt unserem Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.
Es ist ja dieses Lamm öffnet die sieben Siegel mit diesen Zornesschalen und diesen Zornesgerichten. Und dann geht es ja los mit den vier Reitern, haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Wie dann der erste Reiter, habe ich gesagt, ist der Antichrist, und dann diese Hungersnot und diese Kriege kommen. Und jetzt in Kapitel 7 gibt es eigentlich eine kurze Pause von Gericht und Zorn. Eine Parenthese nennt man das, also sowas, man kann sich mal kurz ausruhen. Hier passiert was ganz anderes. Hier kommen 144.000, die sind versiegelt. Und sie sind berufen, dieses Evangelium jetzt in dieser Drangsalsphase zu bringen. Und es sind 144.000. Sind es Zeugen Jehovas oder Adventisten? Die Zeugen Jehovas denken ja, sie sind die 144.000 Versiegelten. Es sind Juden, Israelis. Es werden ja diese ganzen Stämme hier aufgezählt. Das heißt, wir haben jetzt nochmal so einen Gesamtüberblick. Johannes hat ja diese Vision von der letzten Zeit, von den letzten Tagen, von dieser großen Drangsal. Und es wird eine Phase geben, da werden 144.000 jüdische Evangelisten hinausgehen und dieses Evangelium verkünden. Und dann gibt es noch zwei andere Sachen, wie das Evangelium verkündet wird. Durch einen Engel, Offenbarung 14, Vers 6, und ich sah einen anderen Engel hoch oben am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind und jeder Nation und jedem Stamm und jeder Sprache und jedem Volk. Das heißt, das, was die Kirche nicht geschafft hat, das ist gar kein Problem, sondern jetzt in Kapitel 14 dann sah ich einen Engel am Himmel fliegen, der das ewige Evangelium, also die Botschaft von Jesus Christus hatte, um es denen zu verkünden, die auf der Erde ansässig sind, jedem Nation, jedem Stamm, jeder Sprache, jedem Volk. Also wir haben zwar diese Zorngerichte, aber wir haben zur gleichen Zeit auch immer wieder den gnädigen Gott, der immer wieder in diese Welt hineinspricht und sagt, hier ist das Evangelium. Hier ist eine gute Nachricht. Jesus kann euch retten. Und als drittes haben wir die zwei Zeugen in Kapitel 11. Und ich werde meine zwei Zeugen Vollmacht geben und sie werden 1260 Tage weissagen. Also das ist die erste Hälfte, wo der Antichrist ja dann diese 7 Jahre regiert. Mit Sacktuch begleitet. Diese sind zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. Und wenn jemand ihnen schaden will, so geht Feuer aus ihrem Mund und verzehren ihre Feinde. Und wenn jemand ihnen schaden will, muss er ebenso getötet werden. Und es geht ja dann so weiter, dass sie von allen gesehen werden. Das heißt, wir haben zwei Zeugen, die auftreten. Wir wissen nicht, wer das ist. Aber jeder wird sie sehen und sie werden weissagen in diese Welt hinein. Also die Menschen haben immer noch diese Chance zu reagieren auf das, was sie sehen. Und trotzdem heißt es, es werden viele sein, die das nicht wollen. Ich habe ja, ihr wisst ja, so einen Schnaken, Hass würde ich es nennen. Also wir waren mit dem Wohnmobil jetzt dieses Jahr in Frankreich. War es dieses Jahr oder letztes Jahr? Ne, dieses Jahr waren wir in Israel, letztes Jahr in Frankreich. Und einen Abend haben wir auf so einem Supermarkt da geschlafen, das kann man ja, habe ich gefragt, ja, kein Problem und so. Und da sind irgendwie Schnaken reingekommen. Um 4 Uhr haben die angefangen, mich zu stechen. Dann bin ich aufgestanden. Ich habe jede Schnake getötet. Es waren, glaube ich, 11 Stück. Und am nächsten Tag habe ich jedes Loch, ich habe dafür 4 oder 5 Stunden mit einem Moskitonetz, mit Klebeband. Meine Frau denkt dann immer, ach, so ein bisschen verrückt, kratzt dich halt und fertig. Ich habe jedes Loch an diesem Wohnmobil zugemacht. Aber ich habe irgendwann gemerkt, die kommen gar nicht durch die Löcher, sondern die sind intelligent. Die kommen nämlich um 4 Uhr rein, wenn ich noch das Moskitonetz aufhab und noch ein bisschen chille und es noch Tag ist, da kommen die rein. Und gefunden habe ich übrigens alle unter meinem Bett, hinten, ganz hinten, die waren alle da. Und dann sitzen die da und dann warten die so bis um 12, 1 und dann erst greifen die an. Ich habe ihre Taktik durchschaut, deswegen mache ich jetzt schon um 4 das Moskitonetz zu. Und gestern, nee, war nicht gestern, ihr merkt, ich habe es nicht so mit Tagen, aber ich habe mir die Badische Zeitung gekauft. Manche von euch lesen die, habt ihr das gesehen, diesen Bericht mit diesem Schnakentöter, der in Freiburg unterwegs ist, so ein blaues T-Shirt. Und der geht in so Vorgärten und dann tut er da die Tigerschnaken was reinmachen, dann sterben die alle. Oh, das ist echt toll, was die machen. Weil die Tigerschnake kommt ja aus Asien. Warum erzähle ich euch jetzt von Schnaken? Ich habe ja immer so ein Thema auf dem Herz. Letztes Mal war es so, dass wir Kinder Gottes sind. Und diesmal habe ich auf dem Herz, dass wir beschützt sind durch das Blut. Und ihr kennt ja diese Geschichte vom Siegfried, der diesen Drachen tötet und der dann ein Bad nimmt in den Drachenblut und unverwundbar wird. Dummerweise, aber als er gerade ins Bad geht, ist ja hinten dieses Blatt, was ihm da drauf fällt. Und es gibt eine Stelle, wo er verwundbar ist. Und das möchte ich jetzt mit uns so ein bisschen vergleichen. Jetzt muss ich das mit der Offenbarung, das bastle ich jetzt alles zusammen. Und das funktioniert. Deswegen muss ich jetzt von einer ganz anderen Seite nochmal ausholen. Also ich gehe mal zurück zu Daniel 8 und Daniel 11. Da wird das sind so Prophetien über die Zeit des Endes. Und Daniel prophezeit, dass in der letzten Jahrwoche, also der 70. Jahrwoche, das ist dann die Zeit dieser Trübsal gemeint, dass in dieser Zeit der Zorn Gottes ausgeschüttet wird. Und es bestätigt sich ja, also wir wissen ja, das sind ja dann diese Zornschalen in der Offenbarung, also wir sehen hier den Zusammenhang. Und die Frage ist jetzt, Wird uns dieser Zorn Gottes auch treffen oder nicht? Und dazu brauche ich jetzt mal dieses Bild von diesem Zeitstrahl, das ist leider auf Englisch, aber ich erkläre es euch. Das ist die Present Church Age. Das ist die Gemeinde heute und hier. Dann kommt die Entrückung und dann dieses 7 Jahre der Trübsal. Dann kommt Jesus zum zweiten Mal wieder mit den Heiligen, die er vorher in der Rapture geholt hat. Und dann ist dieses 1000-jährige Reich. Dann gibt es nochmal vor dem Weißen Thron dieses Final Judgment, also dieses Endgericht, und dann ist fertig. Dann kommt dieses neue Jerusalem. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kommen die ganzen Theologen, und das sind so circa 80% der aktuellen Theologen, sagen, dass die Gemeinde erst entrückt wird und dann kommt die große Trübsalzeit. Wie kommen die da drauf? Kann ja jeder sagen. Ich versuche das kurz zu beweisen, dass das Sinn macht, dass erst Jesus wiederkommt und dann erst diese, was in der Offenbarung beschrieben wird, diese ganzen Zornesschalen ausgeschüttet werden. Warum? Weil der Zorn Gottes ist nicht für die Christen bestimmt. Warum? Erstens, wir sind versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir können auch dieses Siegel, dieses Mahlzeichen eigentlich gar nicht annehmen, weil wir sind schon versiegelt. Erstens und zweitens, wir sind versiegelt mit dem Blut Jesu Christi. Also es sind zwei Dinge, warum der Zorn Gottes zu uns nicht trifft. Und das versuche ich euch heute zu beweisen. 1. Thessaloniker 1, Vers 9. Denn sie selbst verkünden über uns, welchen Eingang wir bei euch gefunden haben und wie ihr euch bekehrt habt zu Gott. Weg von den Abgöttern zu dienen, dem lebendigen und wahren Gott. Und zu warten auf seinen Sohn vom Himmel, den er auferweckt hat von den Toten. Jesus, der uns errettet von dem zukünftigen Zorn. Also hier steht, wir werden errettet sein vor dem zukünftigen Zorn. Nochmal zurück, Daniel 8, Daniel 11 spricht über diesen zukünftigen Zorn. Die Offenbarung sind die Zornesschalen. Und hier sagt Paulus, dass wir von diesem Zorn nicht getroffen werden. Das wäre der erste Beweis, das steht hier. Der zweite Beweispunkt, das sind keine Beweispunkte, sondern ich führe Argumente dafür auf, dass wir vor dieser Drangsalszeit entrückt werden. Das zweite Argument dafür, weil beweisen kann ich euch das nicht, ich kann dafür argumentieren. Das zweite Argument, wenn Gott diese ganzen Gerichte schickt in der Offenbarung, wen richtet er da? Wisst ihr das? Wen richtet Gott? Er richtet nicht uns Menschen, sondern das Gericht wendet sich gegen die Götter. Also wenn dann hier in der Luft dieser Staub aufgewirbelt wird, richtet er sich direkt gegen Satan als Herrscher der Luft. Wie komme ich da drauf? Wir sehen das in dem Auszug aus Ägypten. Alle dieser 10 Plagen richten sich ganz direkt, und so wird es auch erklärt, gegen die Götter Ägyptens. 2. Mose 12, Vers 12, denn ich will in derselben Nacht, da geht es um die 10. Plage, wo der Erstgeborene getötet wird, durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Das heißt, das Strafgericht richtet sich gegen die Götter. Deswegen auch diese Plagen hier gegen den Nil, weil sie gesagt haben, der Nil ist ein Gott, und gegen die Sonne und so. Das heißt, wenn Gott richtet, ist er gnädig, das Evangelium ist immer noch da. Es ist seine Gnade, die uns immer noch zur Umkehr bewegen will im Gericht. Aber er richtet die Götter. Jetzt bin ich von dem Zorn eben zu dem kurz gekommen. Nochmal zurück zum Zorn. Der Zorn ist ja nicht für uns. Wie ist es im Neuen Testament? Wen hat denn Gottes Zorn getroffen? Jesus am Kreuz. Kann dich dann noch der Zorn Gottes treffen? Ja oder nein? Nein. Glauben wir das? Nein. Warum nicht? Ihr glaubt vielleicht, meine Tochter nicht, die ist 5 und die sagt neulich zu mir, Papa, jetzt habe ich ja das und das gemacht, jetzt ist ja Gott böse auf mich und dann werde ich bestraft. Und denke ich, woher und wie kommt die da drauf, dass sie bestraft wird? Das habe ich ja nie gesagt. Wir wissen das zwar, dass der Zorn Gottes uns nicht trifft, weil der Zorn Gottes schon Jesus getroffen hat. Aber im Alltag gibt es doch hinten so ein Blatt, was, ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen, wir sind ja bedeckt mit dem Blut Jesu Christi. Das Blut, das hat uns komplett erlöst, wir sind komplett gerecht, da gibt es nichts, was uns aus der Hand Gottes reißen kann. Wir sind versiegelt, heißt es, mit dem Heiligen Geist, das heißt, wir sind Gottes Eigentum und dieses Siegel ist auch uns aufgedrückt durch den Geist Gottes als Schutz. Das heißt, wenn irgendwas an unserer Tür klopft, ist da das Blut und da ist das Siegel des Geistes. Nichts kann uns aus seiner Hand reißen. Aber es gibt dann diese Schnaken oder diese eben verwundbare Stelle, wo der Feind immer wieder reinkommt und er möchte uns einreden und sagen, dass wir doch nicht würdig sind. Dass wir nichts taugen und dass so sündig, wie wir sind, und da hat er ja recht, brauchen wir jetzt gar nicht vor Gott kommen. Und es gibt, wir kommen dann manchmal so unter eine Verdammnis, weil wir denken, ich will ja das und das erreichen, aber ich schaff's nicht. Und wir lassen uns da manchmal drauf ein, auf diese Gedanken, und plötzlich fühlen wir uns so schlecht und denken, ich bin doch jetzt niemand, der gut ist vor Gott, und wie soll ich jetzt dieser Person von Jesus erzählen? Ich, der gerade eben wieder in Sünde gefallen ist, was auch immer das war, ich, der so ein miserables Leben führt, wie soll ich jetzt irgendjemand da draußen, wie soll ich heute Morgen hier stehen und predigen? Ihr wisst ja gar nicht, was ich gestern wieder gemacht habe. Und da sagt uns die Bibel aber, vergiss es. Das Blut Jesu macht dich komplett gerecht und das Blut Jesu wäscht dich komplett rein. Das Einzige, was passiert, ist, dass ihr ab und zu unrein werdet. Ich muss euch das erklären. Ich erkläre es aus dem Kopf. Es müsste Johannes 13 sein. Jesus wäscht den Jüngern die Füße und sagt ja dann, wir müssen es lesen, sonst haben wir es nicht, das Wort Gottes. Und dann Vers 9, geht es eben darum, dass Jesus ihnen die Füße waschen will und sagt dann, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Simon Petrus spricht zu ihm. Also wo er das dann merkt, oh, wenn er mich wäscht, dann habe ich Anteil an ihm. Dann wasch mir doch nicht nur die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt, also alles. Dann sagt Jesus zu ihm, wer gebadet ist, hat es nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße. Also Jesus erklärt hier, du bist schon gewaschen, du bist rein, nur die Füße werden ab und zu dreckig und die wasche ich dir. Was Jesus also sagt, wir sind zurück zu dem Bild von dem Blut, wir sind bedeckt mit diesem Blut und bei dieser 10. Plage, wo die Erstgeburt getötet wurde in Ägypten, wurden die Ägypter in Goschen nicht getroffen, weil sie dieses Blut an die Pfosten der Tür und oben an die Schwelle oben gestrichen haben. Da, wo das Blut ist, kommt der Zorn Gottes und das Gericht nicht hin. Und wir sind komplett bedeckt mit diesem Blut und komplett gereinigt von aller Sünde. Wir sind komplett gerecht. Und das sagt Jesus hier zu Petrus und sagt, hey, du bist doch schon komplett gewaschen. Du brauchst dich nicht nochmal waschen. Nur unsere Füße werden manchmal unrein. Also dieses Konzept von Unreinheit, auch im Alten Testament, war immer nur, wenn sie irgendwas berührt haben, das wurde unrein, aber das ist ja eigentlich gar nicht schlimm. Man konnte sich wieder reinigen. Wenn ihr in Jerusalem seid oder irgendwo, das sind überall Reinigungsbäder, dann reinigst du dich wieder und fertig. Das heißt, grundsätzlich sind wir komplett rein, komplett gerecht und komplett bedeckt von dem Blut. Aber es gibt Momente, da werden unsere Füße ein bisschen dreckig, so im Alltag. Da passieren halt Sünden. Und dann sagt Johannes, 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir diese Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das ist alles, was passiert, dass wir halt ein bisschen an den Füßen dreckig werden. Aber unser Grundstatus ist, dass wir bedeckt sind mit dem Blut Jesu Christi. Und überall, wo der Feind versucht, uns anzugreifen, wo dieses Blut an den Türpfosten unseres Herzens ist, und wenn er das sieht, muss er weg. Auch der Zorn Gottes, egal. Der Zorn Gottes, der sich hier gegen die ägyptischen Götter gerichtet hat, hat sie in Goschen nie getroffen. Auch die ganzen anderen Plagen in Goschen war immer kein Problem. Zum Beispiel 2. Mose 9, Vers 6, der Herr tat es an anderen Morgen, da starb alles Vieh der Ägypter, die 5. Plage, aber von dem Vieh der Israeliten starb nicht eins. Siebte Plage, 2. Mose 9, Vers 26. Nur im Lande Goschen, wo die Israeliten waren, da hagelt es nicht. Weil wir sind nicht für diesen Zorn Gottes bestimmt. Und das war jetzt das zweite oder das dritte Argument dafür, dass wir nicht in dieser Drangsalszeit hier auf der Erde sein werden. Ich habe noch mehr Argumente, aber ich lasse sie jetzt. Aber ich sage sie euch kurz. Noah, die Arche, das war ein Gericht über die Menschheit. Und dieses Verderben, Gott verdirbt nur das, was sowieso schon verdorben ist, das steht auch da. Das, was sowieso schon tot ist, das macht er einfach weg. Und Noah geht aber in die Arche. Das heißt, das Gericht trifft Noah nicht. Und dann gibt es weitere Argumente. Nochmal zurück zur Offenbarung, kurzer Sprung. Ab Offenbarung 4, wo wir dann die 24 Ältesten sehen. Ich habe angedeutet, das bedeutet, dass das die Gemeinde ist und die messianischen Juden. Das kann ich auch nicht beweisen, aber ich argumentiere, dass ich glaube, dass es das ist. Danach taucht das Wort Gemeinde nicht mehr auf, ab Offenbarung 4. Nur immer wieder diese 24 Ältesten. Es scheint so zu sein, oder ich wiederhole das, der Zorn Gottes ist nicht für uns bestimmt, weil wir bedeckt sind mit dem Blut. Und jetzt habe ich hier noch meine 5 anderen Sachen hier über diese verschiedenen Gerichte Gottes, aber das sprengt jetzt, glaube ich, den Rahmen. Diese 3 Gerichte, Schafe, Böcke, die sage ich noch kurz. Es gibt ja dann 3 Gerichte, am Ende eben Schafe von den Böcken werden getrennt. Dann dieses Gericht, 1000 Jahre, dieser weiße Thron, was ihr vorhin gesehen habt. Und ein Gericht nur für die Gläubigen, das ist vor diesem Bema-Thron. Und dieser Bema-Thron war so ein Bema steht eigentlich für etwas, wo man was verkündigt hat. Also in Caesarea gibt es das noch, das ist so ein großes Steinding und da hat man Sachen verkündigt. Oder auf dem Bema-Thron hat man so Belohnungen ausgesprochen für die, die so ein Rennen gerannt sind. Du kriegst den ersten Platz, du kriegst diesen Lorbeerkranz oder so. Und diese 2 Gerichte von den Schafen und den Böcken und vor dem weißen Thron sind nicht für uns. Für uns ist nur dieses eine Gericht ganz am Schluss, wo wir dann für unsere Werke gerichtet werden, für das, wo wir so einen Lohn empfangen. Also es ist mehr so ein Lohngericht. Aber unter diese anderen Gerichte, die sind nicht für uns bestimmt, weil wir sind erlöst, wir haben das Blut Jesu, wir sind komplett gereinigt und unsere Sünden sind ins äußerste Meer geworfen. Das spielt keine Rolle, wenn wir irgendwann vor Gott stehen. Alles, was diese Blutschuld, schreibt Jesaja, was rot war wie Purpur, ist dann weiß wie Schnee. Und die Sünden sind vergessen, heißt es. Wenn wir vor Gott stehen, diese ganzen Sünden, ist alles weg, weil wir durch das Blut Jesu gerecht sind. Und das war mein Punkt, mein Hauptpunkt von diesen vielen Sachen, die ich jetzt gesagt habe. Das Blut Jesu, das macht dich gerecht, das Blut Jesu heiligt dich, das Blut Jesu reinigt dich. Und das müssen wir lernen, in Anspruch zu nehmen, dass wir durch das Blut Jesu komplett geheiligt und gereinigt sind. Das hoffe ich, dass das in eurem Herzen bleibt. Amen.